Wir befinden uns im Jahr 1846-47 und ein Siedlertrek, eine Reisegruppe von 87 Menschen, befindet sich auf dem Weg aus dem Osten der USA in den Westen der USA. Eine solche Reise dauert im Jahr 1846 vier Monate. Aus Springfield, Illinois, macht sich eine Großfamilie, eine Reisegruppe um den Familienvater George Donner auf den Weg, um das Glück im Westen zu suchen. Doch diese Reisegruppe, die sich um diesen Mann namens George Donner gebildet hat, die gerät im Jahr 1846 im Winter in eine ausweglose Situation. Die Reisegruppe hatte beschlossen, eine Abkürzung zu nehmen, doch diese Abkürzung hat sich im Nachhinein als Fehlentscheidung und als eine Falle erwiesen. Denn die Menschen werden vom Winter überrascht und der kann heftig und plötzlich kommen in diesen Gefilden. Und so werden diese gut 80 Menschen für sechs Monate in der Sierra Nevada vom Schnee eingeschlossen. Und es beginnt für diesen Trek, für diese Reisegruppe ein dramatischer Überlebenskampf. Am Ende dieses dramatischen Überlebenskampfes werden 40 Personen ihr Leben gelassen haben an diesem Donnerpass, so wie er später genannt wurde. Und diese Begebenheit ist in die Geschichtsbücher der Amerikaner eingegangen. Frank Schirmacher, der 2014 verstorbene Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, bezieht sich auf diese Tragödie in einem Buch, das er 2006 veröffentlicht hat. Das Buch heißt Minimum. Und in diesem Buch beschreibt er, wie verschiedene Wissenschaftler, besonders ein Wissenschaftler, diese Tragödie vom Donnerpass untersucht hat. Das Interessante an diesem Drama ist, dass die Reisegruppe im Wesentlichen aus zwei verschiedenen Gruppen bestand. Die eine Gruppe bestand aus Großfamilien, so wie man sie sich als Großfamilie des 19. Jahrhunderts vorstellen kann, von der alten, gebrechlichen Großmutter bis hin zum Kleinkind. Das war der eine Teil dieser Reisegruppe. Der andere Teil dieser Reisegruppe bestand aus jungen, kräftigen, einzelnen jungen Männern, die alleine unterwegs waren und nur auf sich gestellt waren und für kein anderes Familienmitglied zu sorgen hatten. Die waren so zwischen 20 und 40 Jahre alt, also so das Alter, das für uns für ja, das fitteste Alter und das stärkste Alter steht. Die Forscher hat interessiert, welche von diesen beiden Gruppen innerhalb der Reisegruppe hatte bessere Chancen, dieses Drama zu überstehen. Frank Schirmacher schreibt in seinem Buch, dass wir wahrscheinlich, die meisten von uns, tippen würden, diese dramatische Situation haben vor allem die jungen, starken Männer besser überstanden. Diejenigen, die nur für sich sorgen mussten, diejenigen, die nur entscheiden konnten, was für sie gut ist, diejenigen, die sich nicht um eine Großmutter oder gar um ein Kleinkind kümmern mussten. Schirmacher schreibt, die meisten Menschen tippen bei der Beantwortung dieser Frage auf die Gruppe der 15 erwachsenen, starken, unabhängigen und alleinreisenden Männer. Schirmacher vermutet dahinter unser Bild vom starken Einzelkämpfer, vom Helden. Ich bin geprägt von Batman und Superman, Spider-Man. Es sind alles starke junge Männer, die besonders deswegen stark sind, weil sie so frei sind und Superkräfte haben. Doch als die Anthropologen anfangen, dieses Ereignis zu untersuchen, fangen sie an zu stutzen. Nachdem ein Anthropologe namens Grayson alle Todesfälle ausgewertet hat, schreibt Schirmacher, und Tote mit Überlebenden verglichen hatte, wurde ihm klar, was entscheidend für das Durchkommen am Donnerpass gewesen war. Die Familie. Einzig und allein, ob die betreffende Person in einer Familie oder allein gereist war, entschied darüber. Schirmacher führt weiter aus, dass die jungen Männer zwar vor Kraft strotzten, aber teilweise Fehlentscheidungen getroffen haben. Einige haben sich alleine auf den Weg gemacht, wollten sich durch die Schneemassen schlagen und sind dabei dem Schnee zum Opfer gefallen. Und Schirmacher beschreibt, dass innerhalb der Familien, die sich um Groß und Klein kümmern mussten, ein Zusammenhalt, eine zwischenmenschliche Wärme entstanden ist, die den Raum der Familie zu einem Überlebensraum gemacht hat. Er schreibt, diese Gruppen lehren uns, was mit Gemeinschaften geschieht, die sich zwar nicht gegen Kälte und Hunger wehren können und denen dennoch die Fähigkeit verblieben ist, sich innerhalb einer Familie auszutauschen. Schirmacher beschreibt, dass sich beeindruckende Szenen menschlicher Zuwendung und gegenseitiger Liebe zwischen diesen Menschen in diesem Schneechaos abgespielt haben. Und am Ende schreibt er, von den Einzelreisenden waren fast alle umgekommen. Auch die Familien hatten Mitglieder verloren. Doch in den meisten Fällen schien es wie ein Wunder, dass die Opfer, Ältere, Kranke oder gar Kleinkinder überhaupt so lange überlebt hatten. Gegenseitige Fürsorge, Ermutigung, aufopfernde zwischenmenschliche Liebe, das sind offenbar kaum zu unterschätzende Kräfte in unserem Leben. Vielleicht ist diese Kraft, die in gegenseitiger Zuwendung steckt, der Grund, warum der Apostel Paulus sich im zweiten Kapitel des Philipperbriefes genau darüber freut, dass die Philipper in ihrer kleinen Gemeinde einander zugewandt sind, in gegenseitiger Liebe miteinander auf dem Lebensweg unterwegs sind. Nicht wahr, schreibt er im Philipperbrief Kapitel 2 im ersten Vers, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander ein tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Für Paulus ist es ein Grund zur Freude, dass die Gemeinde in Philippi, an die er schreibt, dass er in der genau das erlebt, was vielleicht auch diese Familien im 19. Jahrhundert erlebt haben. Dass Menschen einander zugewandt sind, dass sie sich in gegenseitiger Liebe einander begegnen. Das ist für uns heutzutage oder für viele von uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir in Gemeinschaft miteinander sein können, dass wir hier gemeinsam sind und dass ein Mensch neben euch sitzt und ihr nicht alleine seid. Dem Apostel Paulus war das gar nicht so selbstverständlich. Es ist gut möglich, dass er diesen Brief schreibt, als er im Gefängnis ist. Und im Gefängnis ist es nicht so einfach, Gemeinschaft zu haben, wie wenn man sich frei mit anderen versammeln kann. Und so ermutigt er die Philipper und sagt ihnen als Gemeinschaft, wenn ihr einander zugewandt bleibt, wenn ihr Gemeinschaft miteinander habt, wenn ihr euch gegenseitig liebt, dann steckt darin eine unglaubliche Kraft. Dietrich Bonhoeffer hat in einem seiner Bücher Gemeinsames Leben, das hat er im Jahr 1939 geschrieben, schon sehr genau gespürt, dass das plötzlich ein Luxus werden kann, wenn man Gemeinschaft miteinander hat. Er schreibt in diesem Buch, es wird leicht vergessen und er wird jetzt immer von den Brüdern schreiben und ich lade euch Schwestern herzlich ein, euch mit hineinzudenken. Es wird leicht vergessen, dass die Gemeinschaft christlicher Brüder ein Gnadengeschenk aus dem Reiche Gottes ist, das uns täglich genommen werden kann. Dass es nur eine kurze Zeit sein mag, die uns noch von der tiefsten Einsamkeit trennt. Darum schreibt er, wer bis zur Stunde ein gemeinsames christliches Leben mit anderen Christen führen darf, der preise Gottes Gnade aus tiefstem Herzen. Der danke Gott auf Knien und erkenne, es ist Gnade, nichts als Gnade, dass wir heute noch in der Gemeinschaft christlicher Brüder leben dürfen. Und dann sagt er etwas später, darum braucht der Christ den Christen, der ihm Gottes Wort sagt. Er braucht ihn immer wieder, wenn er ungewiss und verzagt wird. Denn aus sich selbst kann er sich nicht helfen, ohne sich um die Wahrheit zu betrügen. Er braucht den Bruder, ich ergänze die Schwester, als Träger und Verkündiger des göttlichen Heilswortes. Er braucht den Bruder allein um Jesu Christi willen. Und dann kommt der Satz, der mich am stärksten beeindruckt. Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Worte des Bruders. Jener ist ungewiss, dieser ist gewiss. Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus in dem Menschen neben dir. Ich kann es überhaupt nicht ausstehen, wenn Prediger von vorne die Leute in den Reihen dazu aufrufen, sich gegenseitig zu begrüßen. Und trotzdem mache ich das heute. Nehmt mal den Menschen neben euch wahr, der neben euch sitzt. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir in Gemeinschaft hier miteinander sind. Schaut ihn mal an, gebt ihm die Hand und wisst, dass Christus in ihm ist. Ihr seid gerade dem Christus begegnet, der stärker und gewisser ist als der Christus in eurem eigenen Herzen. Wir alle würden nicht glauben, wenn nicht irgendwann mal ein Mensch in unser Leben getreten wäre und uns von Christus erzählt hätte. Und es ist keine Selbstverständlichkeit, sondern ein Luxus und ein Geschenk, dass wir heute zusammen nebeneinander sitzen dürfen. Und dass, wenn mein Glaube schwach ist, wenn mein Christus in meinem Herzen gerade gar nicht spürbar ist, ich gewiss sein darf, in dem Menschen neben mir lebt Christus. Und wenn ich heute nicht glauben kann, dann glaubt der für mich heute und nimmt mich einfach mit. Und deswegen glaube ich, ist es Paulus so am Herzen und Dietrich Bonhoeffer so am Herzen, dass wir die Gemeinschaft unter uns schätzen und dass wir verstehen, dass wir nicht alleine glauben können, sondern dass neben uns ein Schatz sitzt, der Christus im Anderen. Und weil Paulus darum weiß, deswegen spricht er lobend über die Philipper und sagt, es ist gut, dass ihr gemeinsam unterwegs seid. Es ist Paulus kein Traumtänzer, Paulus ist ein Menschenkenner und ein Gemeindekenner. Und er weiß, dass dieses gegenseitig zugewandt sein, dass diese Liebe in der Gemeinschaft der Gemeinde, er weiß, dass die immer in Gefahr ist. Er hat zu viel Gemeindespaltungen erlebt, er hat zu viel Ärger in Gemeinden erlebt, um nicht zu wissen, dass die Gemeinschaft in der Gemeinde keine Selbstverständlichkeit ist. Und deswegen wäre Paulus nicht Paulus, wenn er bei diesen Gedanken stehen bleiben würde, wenn er nicht versuchen würde, die Gemeinde der Philipper noch eine Etage tiefer zu führen, noch einmal tiefer zu graben, um auch sicherzugehen, dass diese Gemeinschaft, die er bei den Philippern sieht, auch bestehen bleibt. Paulus kennt seine Gemeinden und deswegen gräbt er noch einmal tiefer und sagt im zweiten Vers: Nun dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen, oder man könnte auch sagen, habt dieselbe Gesinnung. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Man könnte auch sagen, seid eines Sinnes. Und nun kommt dieses weitere Fundament der Gemeinde heute zum Tragen. Wir suchen noch die anderen Bausteine, die in den vergangenen Wochen uns Grund gegeben haben, Gemeinde zu sein. So kommt es also in diesem Vers genau zu diesem weiteren Fundamentstein der Gemeinde, der Einmütigkeit. Paulus bleibt nicht stehen bei dem, was er oben an Früchten sieht in der Gemeinde der Philipper. Er sieht dort Ermutigung, er sieht Liebe, er sieht Trost, er sieht Gemeinschaft, er sieht Mitgefühl, er sieht Erbarmen. Doch er weiß, diese Frucht da oben, die ist keine Selbstverständlichkeit, und er möchte mit den Philippern zu den Wurzeln dieser Früchte hindurchstoßen. Seid eines Sinnes, Einmütigkeit ist der Wurzelboden, auf dem das entstehen kann, was er an den Philippern so feiert. Doch was heißt das, eines Sinnes zu sein oder einmütig zu sein? Martin hat heute schon angedeutet, dass das nicht so einfach ist wie in diesem Experiment. Ich habe zum Peter schon gesagt, so einfach ist Gemeindearbeit. Alle einigen sich zu einer Süßigkeitentüte. Nein, so einfach ist Gemeindearbeit nicht. Eines Sinnes zu sein, ist für eine Gemeinde vielleicht mit die größte Herausforderung, die es überhaupt gibt. Heißt eines Sinnes zu sein, dass man sich immer auf eine Süßigkeitentüte einigt? Heißt Einmütigkeit, dass man immer in allem einer Meinung ist? Auf keinen Fall. Bis Jesus wiederkommt, werden wir uns nie ganz einig sein. Es wird wohl mal eine Einmütigkeit im vollen Sinne da sein, aber dann wird auch die Erkenntnis, die jetzt noch Stückwerk ist, vollendet sein, und dann sind wir im Himmel. Hier auf dieser Erde wird Einmütigkeit nie bedeuten, dass wir in allem einer Meinung sind. Es gibt guten Grund, und es ist nichts Überraschendes, dass wir nicht immer einer Meinung sind. Das hat mit einem positiven und mit einem negativen Grund zu tun. Der negative Grund ist, wir dürfen nicht vergessen, wir leben nach dem Sündenfall. Und um es mal sehr diplomatisch zu sagen, seit dem Sündenfall sind wir Menschen problematisch. Seit dem Sündenfall sind wir uns in aller Regel und zunächst einmal selbst die Nächsten. Und es ist uns ganz, ganz wichtig, was unseren Interessen und unseren Gedanken dient. Und immer dort, wo Menschen, die so drauf sind, aufeinandertreffen, und das sind alle Menschen auf dieser Welt, da kommt es zu Schwierigkeiten, auch in der Gemeinde. Hinzu kommt, dass unser Erkennen Stückwerk ist, sagt der Apostel Paulus. Unser Erkennen und unser Wissen ist immer nur ein Bruchteil. Und jetzt kommen diese Menschen zusammen in der Gemeinde, die alle nur Stückwerk haben in sich. Es ist klar, dass das zu Spannungen kommt. Aber es gibt auch noch einen positiven Grund, warum wir immer unterschiedlich ticken werden. Der Apostel Paulus sagt zum Beispiel in 1. Korinther 12, dass man die Gemeinde mit einem Leib vergleichen kann. Und er spricht im Bild und sagt, einige von uns sind die Augen der Gemeinde, andere sind die Ohren der Gemeinde, andere sind die Hände der Gemeinde, wieder andere sind die Füße der Gemeinde. Und normalerweise schätzen wir das einfach nur und finden das großartig. Ich möchte heute Morgen mal darauf hinweisen, dass wir Augen, Ohren, Hände, Füße sind, heißt auch, wir ticken völlig unterschiedlich. Das Auge in der Gemeinde analysiert, es schätzt ein, es bewertet. Die Hand ist viel ungeduldiger und sagt zum Auge, warum bist du die ganze Zeit am Einschätzen und Bewerten? Ich will endlich handeln, ich will endlich was tun, ich will endlich was verändern. Das Ohr in der Gemeinde liebt das Wort und hört sehr genau und lange zu. Die Füße der Gemeinde wollen endlich aufbrechen zu neuen Ufern und fragen das Ohr, wie kannst du so lange hören, hören, hören? Wir müssen endlich mal losgehen, uns auf den Weg machen. In der Unterschiedlichkeit unserer Begabungen, in der Unterschiedlichkeit unserer Charaktere liegt eine Riesenchance, aber auch immer das Ergebnis, dass wir uns nie ganz einig sein werden. Also, um zurück zu dem Apostel Paulus zu kommen, um einen Einheitsbrei von Meinungen kann es nicht gehen, wenn es um Einmütigkeit geht. Einmütigkeit ist etwas ganz anderes als immer einer Meinung sein in allen Fragen. Um zu verstehen, was Einmütigkeit ist, möchte ich dem griechischen Wort hinterher spüren, das da im Griechischen steht. Und mir ist ein Bild deutlich geworden und das hat mich vor einem Jahr rund um Ostern erfasst. Mein Sohn bekam zu Ostern seinen ersten Kompass. Es ist der linke Kompass, der grüne. Ich war schon lange nicht mehr so fasziniert von einem Kompass wie zu dieser Zeit, als mein Sohn einen Kompass geschenkt bekam, denn ich fing an, ihm zu erklären, wie so ein Kompass funktioniert. Und je länger ich ihm das erklärte, desto faszinierter war ich wieder davon. Ich habe ihm versucht zu erklären, dass es da diesen eigenartigen magnetischen Nordpol gibt und dass egal, wo du auf der Welt bist, dieses kleine Nädelchen sich auf diesen magnetischen Nordpol ausrichtet. Ich musste viel erklären, um zu sagen, nein, diese Nadel interessiert sich nicht, in welche Richtung wir gerade gehen. Diese Nadel interessiert sich nur für den magnetischen Nordpol. Und wenn wir den magnetischen Nordpol, auf den sich diese Nadel richtet, mit der Kompassrose übereinbringen, dann können wir erschließen, in welche Richtung wir gerade gehen. Und ich war selber neu davon fasziniert, dass sich diese kleine Kompassnadel ausrichtet auf den Nordpol, egal ob du im Schwarzwald oder in den Rocky Mountains stehst. Und mir ist diese Kompassnadel, mir ist dieser Kompass zum Bild geworden für Einmütigkeit. Denn wir als Menschen, so wie wir heute zusammen sind, haben so etwas wie eine innere Kompassnadel, auf die wir ausgerichtet sind. Jetzt bricht das Bild mit dem Kompass ein wenig, denn dessen Nadel richtet sich immer automatisch auf einen Norden aus. Das ist bei unseren inneren Kompassnadeln nicht der Fall. Die richten sich mal auf dies aus, mal auf jenes aus, je nachdem, was uns gerade wichtig und interessant ist. Und jetzt verstehe ich den Apostel Paulus so im Philipperbrief, dass er zu den Philippern sagt, liebe Philipper, richtet eure inneren Kompassnadeln auf das eine Norden aus. Und er kommt in einem späteren Zusammenhang desselben Briefes dazu zu sagen, was dieses eine Norden ist. Er schreibt, an zwei Schwestern gerichtet, ich ermahne Evodia und ich ermahne Syntyche, ihre Unstimmigkeiten beizulegen und sich ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Sie gehören ja beide dem Herrn. Der Apostel Paulus fordert die Philipper auf, ihre inneren Kompassnadeln auszurichten auf das eine Norden, Jesus Christus. Da sagt Paulus, wenn ihr im Zwist seid, wenn ihr unterschiedlicher Meinung seid, wie diese beiden Schwestern in der Gemeinde, tut eines, richtet euch auf das aus, was euch gemeinsam ist, auf den einen Nordpol unseres Glaubens, auf Jesus Christus. Und ich glaube, dass an diesem Punkt, an dieser Ausrichtung Einmütigkeit entsteht und anfangen kann. Das heißt noch lange nicht, dass wir in allem einer Meinung sind, im Gegenteil. Es kann sogar sein, dass wir unterschiedlicher Meinung bleiben in verschiedenen Fragen, was den Musikstil angeht, was die Ausrichtung der Gemeinde angeht, was ethische Fragestellungen angeht. Aber Einmütigkeit kann da entstehen, wo wir anfangen, unseren inneren Kompassnadel auf Christus auszurichten. Ich möchte noch einmal auf dieses Bild vom Kompass zurückkommen, weil es mir auch in einer zweiten Hinsicht noch einmal was verdeutlicht hat. Ihr seht auf der linken Seite den Kompass meines Sohnes und auf der rechten Seite den Kompass meiner Tochter. Und ihr seht, wie unterschiedlich die sind. Der eine ist ein stattlicher, toll ausgestatteter Outdoor-Kompass, mit dem man einiges tun kann. Der andere ist viel einfacher gehalten, aber dafür sehr leicht. Du kannst ihn in jede Westentasche stecken. Jeder von diesen beiden Kompassen hat seinen Vorteil, hat seine Vorzüge. Jeder hat auch seine Nachteile. Und genauso unterschiedlich wie diese Kompasse sind, sind wir auch hier in der Gemeinde. Wir sind völlig unterschiedlich verfasst, völlig unterschiedlich drauf. Und trotzdem liegt in uns die Chance, dass wir unsere innere Kompassnadel auf das eine Ziel, auf Jesus Christus ausrichten. Wir sind manchmal von unseren Positionen her so weit auseinander, wie diese beiden Kompasse es sind, in den verschiedensten Fragestellungen. Doch wenn wir als Gemeinde nach vorne denken wollen, stellt sich für uns die Frage, auf welche dieser Pfeile konzentrieren wir uns? Gucken wir vor allem auf die Differenzen zwischen unseren Positionen, auf die Unterschiede? Oder gucken wir auf das gemeinsame Ziel? Es wird manchmal ganz einfach spürbar, dieses Dreieck, wenn Menschen zusammenkommen, die unterschiedlicher Meinung sind, aber für einen Moment gemeinsam zu demselben Herrn Jesus Christus beten. Vielleicht habt ihr das mal erlebt, dass man sich völlig unterschiedlicher Meinung ist, dass man vielleicht sogar in Streit und Spannung miteinander steht, aber in dem Moment, wo man sich innerlich vor demselben Jesus versammelt, werden wir auf einmal wie hingezogen zu ihm und vielleicht kann man sagen, das ist ein geistliches Prinzip. Je näher wir zu diesem Nordpol Christus hingezogen werden, desto näher kommen wir uns in den Positionen automatisch. Das heißt immer noch nicht, dass wir in allen Fragen einer Meinung sein werden. Aber es heißt, dass wir eine unterschiedliche und veränderte Perspektive auf unsere Gemeinschaft nehmen können. Je stärker wir den Pfeil ansehen, der uns trennt, desto schwieriger ist unser Weg. Und je stärker wir den Pfeilen folgen, die uns zu unserem Nordpol orientieren, desto näher kommen wir zueinander. Ich möchte schließen, will noch einmal versuchen, die beiden Verse aus dem Philipperbrief mit eigenen Worten zusammenzufassen. Der Apostel Paulus lobt die Philipper, weil sie auf so großartige Art und Weise einander zugewandt sind und weil in der Gemeinschaft, die sie leben, so viel Kraft zum Leben steckt, so viel Kraft, auch Krisen zu durchstehen. Und in der liebevollen Zuwendung und im Zusammenhalt, den diese unterschiedlichen Menschen in der Philippa-Gemeinde leben, liegt eine unglaubliche Kraft. Viel mehr Kraft, als ein Einzelkämpfer jemals haben könnte. So haben es nicht zuletzt die Ereignisse vom Bardonna-Pass gezeigt. Und zuletzt, die Wurzel für dieses einander zugewandt sein liegt nicht darin, dass wir in allen Fragen einer Meinung sind. Die Wurzel für diese Gemeinschaft liegt darin, dass wir unseren inneren Kompass immer wieder neu auf Jesus Christus ausrichten. Amen.